Ja, vielen Dank für diese schöne Musik und Lobpreis. Ich fand das ganz toll, auch jetzt Dan wieder dabei zu haben mit dem Bass. Habe ich mich sehr darauf gefreut und ja, vielen Dank für euren Dienst. Ja, ihr Lieben, wir haben es heute schon anklingen lassen in der Anmoderation. Wir hatten die neuen jungen Schüler in den verschiedenen Übergängen hier vorne. Und das soll auch Thema ein bisschen der Predigt sein, weil es gerade uns so auch begleitet in unserem Alltag. Letzte Woche war Einschulung. Es sind jetzt nicht so ganz viele von uns betroffen, aber wir kriegen das natürlich auch mit über Freunde, Bekannte. Und was ich interessant fand, es ist auch ein bisschen durch die Radios gegangen. Das fand ich sehr nett auch, weil man darauf hingewiesen hat, auch für die Verkehrsteilnehmer und Autofahrer, dass man gesagt hat, viele Kinder sind unterwegs, die jetzt einen neuen Schulweg gehen. Passt bitte auf, liebe Autofahrer. Fand ich sehr gut. Ja, und da ist das Augenmerk natürlich auf die Kleinen gerichtet, so Noahs, ne? Und ihr kennt das wahrscheinlich, gerade ihr, die hier im Rheinland groß geworden seid, die haben ja hier bei uns in Köln im Rheinland einen besonderen Namen. Die Idötzchen. Habt ihr das schon mal gehört, ne? Die Idötzchen. Kennt ihr alle? Ich kenne das auch und wir rheinischen Kinder sind ja alle mal Idötzchen gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, es gibt ja manchmal so Worte, die kennt man so, aber was soll das eigentlich? Warum denn Idötzchen? Ich meine, es gibt andere Begriffe, da heißt es zum Beispiel ABC-Schützen. Da hat man eine Idee, A, ABC sind die ersten drei Buchstaben im Alphabet, die Kinder lernen nun das Schreiben, also klar, Idötzchen, was ist das dann? Ja, komisch. Habt ihr eine Idee? Ja, es ist I-Pünktchen, genau. Also, ich habe es nachgelesen, musste ich auch erst, weil ich nicht wusste. Früher, das wissen die Älteren vielleicht unter euch, hat man natürlich vor allem die Schreibschrift gelernt. Ne? Und das geschriebene E, das ist wie so ein Bogen und dann kommt der Punkt oben drauf, das Dötzchen. Das war der erste Buchstabe, den man wohl in der früheren Schule gelernt hat, weil das wahrscheinlich so von dem Manuellen war, das so dieser Schwung, der besonders schwer war, dieses I, zup, zup und dann den Dots obendrauf. Also das I-Dötzchen rauf, runter, ne, und dann den Punkt. Und das ist wahrscheinlich so das, was so für die Kinder manuell erstmal so schwierig ist. Und dann hat man, das kennt ihr auch noch, so Fibeln gab, wenn man rein, weit, immer die gleichen Buchstaben gemacht. Also die I-Dötzchen. Der erste Buchstabe, den man lernt. Und weil das die Anfänger sind, ist das das, was bevorsteht. Und weil die besonders klein sind, ne, sind die wie so ein Dötzchen, wie so ein Punkt oben auf dem I drauf. Das sind die I-Dötzchen. Ja. Und mit der Schule beginnt natürlich, das wissen wir alle, der Ernst des Lebens. Schwerer Moment auch, ne? Lastet auf die kleinen Kinder und wenn die dann mit ihren Schulranzen da zur Schule stoßen, dann merkt man das richtig so. Kennt ihr auch aus der Bahn oder sowas, die haben dann so Apparate von Ranzen auf dem Rücken, da denke ich immer, oh, die armen kleinen Würstchen, da merkt man richtig, wie der Ernst des Lebens in den Schulranzen gepackt. Noah war ja so klug und hat gesagt, der Schulranzen war das Schönste, es wird sich ändern, ganz sicherlich. Wenn der dann gepackt ist mit den Büchern, dann wird der Ernst des Lebens auch ihn etwas bedrücken. Und gut ist, wenn man jetzt in diesen Prozess eintritt, und das wissen wir alle, auch die wir schon älter sind, gut ist dran, wer dann sehr schnell den richtigen Durchblick hat. In dem Text, den wir heute betrachten wollen, geht es letztlich auch um den richtigen Durchblick und deswegen habe ich ihn auch ausgesucht. Und ich möchte ihn uns vorlesen und wer mitlesen will, findet ihn im 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, die Verse 9 bis 13. Und ich lese sie in zwei Übersetzungen vor, weil ich das immer so gerne mache. Es ist manchmal ganz schön, nochmal so zweimal den gleichen Text zu hören, aber etwas anders übersetzt. Ich fange erstmal an mit dem, was wir gut kennen, was wir gut verstehen können, die gute Nachricht im heutigen Deutsch, das ist die Bibel, aus der ich eigentlich sehr gerne predige. Aber manchmal ist auch gut, so ein bisschen was Antiquiertes im Ohr zu haben, weil da nochmal Elemente drin sind, die manchmal bei anderen Übersetzungen verloren gehen können. 1. Korinther 13, Verse 9 bis 13. Paulus schreibt an die Korinther, denn unser Wissen von Gott ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Doch wenn sich die ganze Wahrheit zeigt, dann ist es mit dem Stückwerk vorbei. Anfangs, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Dann aber wurde ich ein Mann und ich legte die kindlichen Vorstellungen ab. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber stehen wir Gott gegenüber. Jetzt kennen wir ihn nur unvollkommen. Dann aber werden wir ihn völlig erkennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Ich lese das Gleiche jetzt nochmal etwas anders formuliert, etwas antiquierter vielleicht auch in der Sprache vor, aber nicht minder spannend. Das ist die Züricher Bibel, 1. Korinther 13, 9 bis 13. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser Reden aus Eingebung ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk abgetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, sann wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt nur, wie mittels eines Spiegels in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich völlig erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten aber unter diesen ist die Liebe. Vielleicht habt ihr den Text schon mal gelesen oder gehört, ist nicht so ganz unbekannt. Korintherbrief, predige ich gerne draus, nochmal ganz kurz, wo befinden wir uns da eigentlich, was ist das für eine Gemeinde? Korinth liegt in Griechenland und es ist eine besondere Stadt, weil sie sozusagen wie eine Brücke funktioniert, verbindet Asien mit Europa und ist eine große Hafenstadt und hier ist quasi immer volles Leben. Hier werden Waren umgeschlagen, es kommen Handelsschiffe an, es fahren Handelsschiffe ab und es trifft quasi die halbe Welt aufeinander. Stellt euch so Häfen wie Hamburg vor oder Städte wie Hamburg, wo quasi viele Kulturen, viele Menschen, viele Gedanken zusammentreffen. Und das war in der Antike besonders wichtig. Und diese Vielschichtigkeit ist auch in der Gemeinde vorhanden. Wir haben extrem unterschiedliche Leute in der Gemeinde, wir haben extrem reiche Leute in der Gemeinde, bis hin zu Sklaven. Alle sitzen zusammen in einer Gemeinde, Leute aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedliche Prägungen, Sprachen und so weiter. Und das macht diese Gemeinde aus. Und deswegen ist das, was im Korintherbrief geschrieben wird, immer bis heute noch extrem modern, weil viele Probleme, die die Korinther hatten, uns heute immer noch angehen. So viel zum Hintergrund. Hier geht es also um die Erkenntnis. Und Erkenntnis meint hier nicht einfach nur, habe ich gerafft, also kann ich sehen oder verstehen oder so, sondern es geht eigentlich um etwas Tieferes. Es geht um ein tieferes Verständnis, es geht um ein Durchschauen, ein Begreifen, um ein wirklich tiefes Verstehen von Dingen. Es geht nicht darum, einfach nur so vordergründig auf eine Sache raufzugucken, sondern im Grunde hinter die Fassade, hinter das Vordergründige zu schauen und zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, die sich hinter dieser Sache verbergen. Es gibt hier zwei Begriffe in der letzten Übersetzung, die ich gerade genannt habe. Es wird einmal von Sehen gesprochen und einmal vom Erkennen. Und das scheint was Unterschiedliches zu sein. Das Sehen ist erstmal das, was wir optisch tun. Also wir sehen das, ja, okay, alles klar, kann ich sehen, ich kann es beschreiben. Aber das Erkennen ist sozusagen der nächste Prozess, nämlich dieses Hindurchsehen und eben diese Zusammenhänge tiefer verstehen. Und wenn hier im Korintherbrief Paulus über Erkenntnis spricht, dann geht es natürlich nicht darum zu verstehen, da steht ein Auto draußen, ich gucke drauf, ich kann sagen, das ist ein blaues Auto, ja, vielleicht kann ich die Marke erkennen, sondern Erkenntnis wäre hier zu sagen, aha, ich verstehe die technischen Zusammenhänge, ich weiß, wie dieses Auto funktioniert, wie der Motor funktioniert, wie welche Probleme vielleicht auch technisch sind. Also, dass man das gesamte Ding wie aus Glas sozusagen durchdringen kann und verstehen. Und wenn Paulus hier schreibt, geht es natürlich nicht um irgendwelche technischen Zusammenhänge, sondern es geht letztlich darum, Gott zu verstehen. Nicht nur zu sagen, da gibt es einen Gott und da gibt es eine Gemeinde, da gehe ich hin und freue mich, sondern Gott zu verstehen, zu durchdringen, zu studieren, immer mehr rauszukriegen, wer ist dieser Gott? Und damit gekoppelt ist es die Frage nach dem Lebenssinn. Wenn ich Gott verstehe, weiß ich auch, worum es im Leben geht. Und die Griechen, und das ist jetzt der Hintergrund auch des Korintherbriefs und vieler anderer Briefe, die Paulus schreibt, die Griechen zu der damaligen Zeit sind Leute, denen reicht das nicht, die Heiligen Schriften zu lesen. Die Bibel gab es damals noch nicht so in der Form, wie wir die heute haben, aber es gab die Briefe schon in einzelnen Schriftrollen. Denen reicht es nicht, das zu lesen und ins Herz zu nehmen und vielleicht umzusetzen, sondern die sind Leute, die sind geprägt von sehr, sehr komplexen Gedanken. Das sind Philosophen. Das sind Leute, die gedanklich ganz komplex einsteigen, die Dinge durchdringen wollen und so weiter. Und es hat, bevor die Griechen was von Jesus gehört haben und von Gott gehört haben, hat es schon viele philosophische Schulen gegeben, die sich auch Gedanken gemacht haben über den Sinn des Lebens. Worum geht es im Leben? Und es gibt eine Schule, eine Richtung damals, die nennt sich die Gnosis. Schwieriges Wort, Gnosis. Und Gnosis, wenn wir das übersetzen wollten, wäre das die Erkenntnis. Das heißt, die Griechen haben schon was gemacht, was mit Erkenntnis zu tun hat. Und wenn die jetzt hier von Paulus hören, Erkenntnis, dann wissen, der meint die Gnosis, kennen wir ja schon, haben wir uns schon eingeübt, sehr komplexes Durchdenken. Und die haben dieses Prinzip auf die Heiligen Schriften, auf die Bibel, auf das Evangelium plötzlich angewendet. Und sind da eingetaucht und haben da Sachen erkannt. Da hätte der Paulus selbst gesagt, meine Güte, war gar nicht so gemeint. Also was ihr da so hochbaggert, interessant, aber steht da eigentlich gar nicht drin. Ne? Was macht ihr da eigentlich? Ne? Und die sind auch weitergegangen und haben gesagt, wir sind so schlau, wir sind so philosophisch, dass wir viel bessere Christen sind als die Trottel, die eigentlich nur normal in die Gemeinde gehen. Man hat dann angefangen, sozusagen verschiedene Stufen einzurichten. Da gab es die normalen Christen, die waren so ein bisschen, ne? Macht mal. Und dann gab es die ein bisschen besser, die waren schon sehr schlau. Und dann gab es nachher die ganz Tollen, die so Stufen aufgestiegen sind und die wirklich die Erkenntnis hatten. Klasse, ne? Da waren bestimmt auch die Chefs in der Gemeinde, die haben genau gesagt, wo es lang geht. Ganz klare Sache. Und jetzt schreibt Paulus zu dieser Gemeinde, die diese Strukturen pflegt und sagt, Ihr wollt Gott erkennen? Ihr wollt Gott erkennen? Und er sagt, wenn ich das mal abkürze, vergiss es. Vergesst den ganzen Mist, den ihr da aufgebaut habt, eure komischen Strukturen, eure intellektuellen Eitelkeiten. Vergisst es. Und er sagt, ihr könnt Gott letztlich nicht erkennen. Gott ist jenseits, außerhalb dessen, was ihr intellektuell begreifen könnt. Und deswegen sagt er, Erkenntnis ist Stückwerk. Ja? Und er hat ein Bild, ein sprachliches Bild, was er hier benutzt. Er sagt, es ist wie durch einen trüben Spiegel, dieser Blick auf Gott. Ihr kennt das bestimmt gerade jetzt, wo es so ein bisschen schwül ist. Ihr habt geduscht. Ne? Habt geduscht, ihr geht aus der Dusche raus und steht vor dem Spiegel, wollt euch nochmal die Haare kämmen oder rasieren oder was auch immer. Und müsst erstmal den Spiegel, weil ihr seht ja gar nichts, ihr seid total beschlagen. Ne? Das ist das Bild, was hier Paulus benutzt, ne? Ihr seht Gott wie durch einen trüben Spiegel, ja, als wenn ihr gerade geduscht habt, den guckt im Spiegel, ihr seht so grob eure Umrisse, aber ich würde da keine Klinge ans Kinn setzen, da würde ich mich sofort schneiden, ja, weil ich gar nicht sehen kann. Also, Stückwerk durch einen trüben Spiegel. Und das ist dieses Bild, ja, der Blick, den wir auf Gott gewinnen können, egal wie wir uns abstrampeln und bemühen, kann immer nur Stückwerk sein, verschwommen sein. Und dann nimmt Paulus ein zweites Bild und er spricht von Kindern und Männern, oder ich will es anders sagen, von Kindern und erwachsenen Menschen. Natürlich sind auch die Frauen hier Teil der Gedanken. Kinder und Erwachsene. Und er sagt, ein bisschen ist das Leben mit Gott so, als wenn man in die Schule geht. Deswegen passt das heute auch so gut. Man fängt ganz klein an, man lernt die ersten Buchstaben, man lernt zu lesen, man lernt plötzlich komplexere Texte zu lesen und so weiter. Und so ähnlich ist es im Glauben. Und er sagt, im Grunde ist Glauben etwas wie eine Lebensschule. Und ihr kennt das heute, das ist ein relativ moderner Gedanke. Früher war es so, da ist man in die Schule gegangen, hat seine Abschlüsse gemacht, hat studiert oder eine Ausbildung gemacht, einen Abschluss, war man im Beruf und dann hat man nur noch auf die Rente gewartet letztlich. Ne? Sind noch ein paar Jährchen, ne? Dann bin ich durch. Vergiss es ist vorbei. Ja? Heute müssen wir immer dranbleiben. Ja? Neues Computerprogramm, Schulung, Prüfung und so weiter. Es hört nie auf. Ja? Wir müssen immer lernen, und das ist das Wort des lebenlangen Lernen, dem wir unterworfen sind. Das heißt, die Zeiten sind vorbei zu sagen, ich habe mal irgendwann einen Abschluss gemacht und jetzt habe ich alles in trockenen Tüchern. Wir müssen immer dranbleiben und weiterentwickeln, weil die Technik voranschreitet und wir müssen Schritt halten. Und ein bisschen so ist es auch im Glauben. Ja, auch im Glauben ist es so, dass Stagnation letztlich nicht vorgesehen ist, sondern dass wir immer mit Gott in einem Lernprozess ist. Und das Frustrierende dabei ist, vielleicht auch wie im Leben, wir werden niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt haben wir alles gerafft, jetzt sind wir fertig. Gut, wenn ihr euer Computerprogramm drauf habt, aber ich sage euch jetzt schon, die nächste Entwicklung kommt und dann müsst ihr wieder die Schulbank drücken und das neue Programm lernen. Es ist niemals fertig, man muss immer im Prozess bleiben und im Glauben ist das sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wer von euch gute Erinnerungen an die Schule hat. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die schlechte Erinnerungen an die Schule. Und für mich ist es so, ich habe mal selber nachgedacht, ich habe teilweise schlechte Erinnerungen, aber ich habe auch viele gute Erinnerungen. Und ich habe mich gefragt, was macht diese gute Erinnerung an meine Schulzeit aus? Und bei mir ist es so, dass es ganz viel an den Lehrerpersönlichkeiten hängt. Könnt ihr zustimmen? Ihr habt sicherlich alle ein Lehrer im Kopf, wo er sagt, das war richtig geil, da hatte ich Bock in den Unterricht zu gehen und wenn ich rausgegangen bin, dann hatte ich das Gefühl, wow, ich habe was gerafft, ich habe es verstanden und man hat sich gefreut und ich finde, wenn man was rafft, wenn man was versteht, was vielleicht vorher kompliziert war, das ist ein gutes Gefühl, da freut man sich. Also Lernen kann Spaß machen. Also es hängt viel am Lehrer, nicht alles, aber viel. Und gute Erinnerungen sind oft gute Erinnerungen an gute Lehrer. Und Paulus nimmt diesen Gedanken im Grunde auch in diesen Versen mit auf. Aber hier geht es nicht um Lehrer, die sozusagen in der Schule unterwegs sind, sondern er sagt, unser Lebenslehrer im geistlichen Leben, in der geistlichen Schule, ist letztlich Gott. Und er sagt ja was sehr, sehr Interessantes über Gott. Er sagt, wir werden immer mehr erkennen, also lernen, Zusammenhänge verstehen, durchschauen. Warum? Weil wir einen Lehrer haben, der uns schon längst erkannt hat, der uns kennt, durch und durch kennt. Und ich habe mal nachgedacht, was soll das? Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass einen guten Lehrer ausmacht, dass er ein gutes Gefühl hat für seine Schüler hat. Ja, dass er weiß, dieser Schüler tickt so und so und wenn ich dem was beibringen will, dann muss ich den an dem Punkt abholen und muss meine Botschaft, das was ich lernen will, so und so verpacken, damit er es versteht. Das heißt, der Unterricht muss auf den Schüler zugespitzt sein. Und genau das sagt Paulus, so ist Gott. Und es gibt einen Gedanken, der führt natürlich jetzt zu weit, aber dieser Begriff Erkennen, Erkenntnis, ist in der Bibel so umfassend, dass er im Alten Testament auch benutzt wird, wenn Eheleute zusammenleben und wirklich intim sind miteinander. Das nennt man Erkennen. Also das heißt, dieses tiefste Durchdringen, ich weiß genau, wer du bist, ich weiß, wie du tickst, wenn du gut drauf bist und wenn du ganz schlecht drauf bist und wenn du ganz unten bist und wenn es dir gut geht, ich weiß, ich kenne dich in allen Lebenslagen. So heißt Erkennen. Und wir haben ein Gott, der uns kennt in allen Lebenslagen, egal wie wir drauf sind. Ob wir sonntags hier sitzen oder ob wir zu Hause sitzen und es ganz mies geht und wir überhaupt nicht gut drauf sind und auch das Gefühl haben, ich möchte nicht, dass mich jetzt jemand in dieser Verfassung sieht. Gott ist da und er kennt uns auch an diesem Punkt. Das heißt, dieses Erkennen ist keine einseitige Sache, die mir gegeben wird, sondern es ist letztlich, und das sagt Paulus auch, etwas Wechselseitiges. Gott hat mich schon längst erkannt, in allen meinen Facetten meiner Persönlichkeit, und er liebt mich. Und deswegen schenkt er mir immer wieder Erkenntnisschritte. Und das sind manchmal punktuelle Sachen, das kennt ihr auch, vielleicht auch in eurem geistlichen Leben, dass ihr plötzlich Momente geschenkt bekommt, wo er sagt, ich weiß jetzt genau, worum es geht. Jetzt habe ich es verstanden. Und das ist oft nichts Intellektuelles, sondern es sind Momente, die Gott einem im Leben schenkt. So habe ich es erlebt oft, ne? Wo ich plötzlich in einer Situation bin, wo ich plötzlich merke, ja, genau, das übersetzt in mein Leben, was eigentlich in der Bibel gesagt wird. In Bezug auf Gott und den Blick auf die Welt ist letztlich Jesus, der auf die Welt kam, Gott, der auf die Welt kam, Jesus, unser Lehrer. Und das ist ganz interessant, dass im Neuen Testament die Menschen, die mit Jesus zu tun haben, ihn immer wieder als Rabbi ansprechen. Und Rabbi ist ein geistlicher Lehrer. Jesus nimmt uns dabei in eine Lebensschule, und zwar egal, wie alt wir sind. Und das Ziel dieser Lebensschule Gottes ist nicht, dass wir kleine Klugscheißer werden, sondern dass wir Kinder Gottes werden, die immer mehr lernen, stückhaft lernen, in kleinen Quäntchen und Prozessen die Welt mit Gottes Augen zu sehen und danach zu handeln. Und das ist das, was hier Erkenntnis eigentlich meint. Es geht hier nicht um intellektuelle Prozesse, sondern es geht um persönliches, geistliches Wachstum. Ich komme zum Schluss. Es gibt einen anderen Spruch, der uns auch immer mehr im Leben begleitet, der heißt, der Weg ist das Ziel. Also das heißt, wir haben gar kein Ziel mehr, sondern unterwegs, wir sind unterwegs im Leben und da finden wir immer wieder Punkte, die uns bereichern und so weiter und so weiter. Ein Lebensweg kann tatsächlich sehr, sehr lange werden. Und manchmal geht einem da auch wirklich die Puste aus und kann einem die Puste ausgehen. Und was schön ist, dass Paulus uns hier drei Orientierungspunkte mitgibt, die uns helfen, immer wieder auch Energie zu ziehen, uns neu zu orientieren, das Ziel, was ich finde, was wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Und diese drei Punkte nennt er am Schluss, im letzten Vers hier. Er sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind so die drei Orientierungspunkte. Jetzt, wenn wir das so hören, Glaube, Hoffnung, Liebe, ne, kann man sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, wunderbar, schön, ne, danke für die frommen Worte. Aber es geht hier nicht um Gefühlsduselei, sondern es geht tatsächlich um gelebtes und gelingendes Leben. Wenn also Paulus sagt, es gibt so drei Punkte, die uns immer wieder helfen, auf dem Weg zu bleiben, auch in dieser Lebensschule zu bleiben, dann wäre die Frage, was hilft uns denn Glaube, Hoffnung und Liebe? Vielleicht kann man das versuchen zu übersetzen. Glaube? Wir wissen, dass die Bibel Glaube als Vertrauen übersetzt. Also letztlich müssen wir für Glaube auch Vertrauen einsetzen. Das heißt letztlich Vertrauen auf Gott. Und wenn wir unterwegs sind, brauchen wir natürlich jemanden, dem wir vertrauensvoll folgen können. Jemanden, der uns nicht sitzen lässt. Und den haben wir in Jesus. Hoffnung. Wer unterwegs ist, und hier ist dieser Lebensweg eben auch gedacht, der braucht ein Ziel, an dem er sich orientieren kann. Einfach nur unterwegs sein, ist oft zu wenig. Man braucht letztlich ein Ziel. Auch wenn es ganz weit weg ist, ist es immer gut, einen Punkt zu haben, auf den ich mich hinorientieren kann. Ein lohnendes Ziel motiviert mich auf dem Weg. Das ist die Hoffnung. Und die Liebe? Die Liebe ist die Energie, die mich auf dem Weg stärkt. Wir brauchen auf unserem Lebensweg und in unserem Leben ganz notwendig, ganz dringend die Erfahrung, geliebt zu werden und das Gefühl, lieben zu können. Und das kennt ihr auch. Ich glaube, es gibt nichts, was einen wirklich glücklicher macht, als dieses Gefühl, geliebt zu werden oder manchmal auch von Liebe überzuströmen und das teilen zu können. Das macht selber wieder glücklich. Glaube, Hoffnung, Liebe. In diesem Dreiklang haben wir nichts weniger als die Basis, das Ziel und die Kraft, die uns hilft, ein gelingendes Leben zu leben. So sagt es uns Paulus heute Morgen. Und dieses gelingende Leben ist bei Gott in den besten Händen. Ich habe uns zum Schluss ein Gedicht mitgebracht von dem von mir sehr verehrten Hans Joachim Eckstein. Das heißt, in den besten Händen, und das möchte ich zum Schluss dieser Predigt vorlesen. In besten Händen. Du bist mir, Herr, treuer, als ich mir selber bin, liebst mich umfassender, als ich es kann. An meiner Entfaltung und meinem Glück liegt dir noch mehr als mir. Und niemand anders als du behaftet mich so konsequent bei dem, was ich selber für wichtig halte. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher trauen kann als mir selbst, dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben als in meinen eigenen. Amen.